Probieren geht über Studieren, heißt heute die Matinee in SWR Kultur. Und da müssen wir natürlich auch die Tests in der Schule auf den Prüfstand stellen. Vera, PISA, DELF und Co. Katharina Spieß ist Direktorin des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung und Spezialistin für frühkindliche Bildung. Guten Morgen, Frau Spieß.
Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Biesler.
Das Testen in der Schule, das wird diskutiert. Man könnte vielleicht sagen, in der Schule wird ohnehin alles diskutiert. Das liegt auch ein bisschen in der Natur der Sache. Aber wofür sind denn die Tests in der Schule eigentlich gut aus Ihrer Sicht?
Die Tests sind gut, um festzustellen, wie die deutschen Schülerinnen und Schüler abschneiden und insbesondere auch festzustellen, wo sie nicht gut abschneiden, dass man da Hinweise in der Bildungspolitik hat, wo man besonders ansetzen kann und aber auch, wer besonders gut abschneidet. Weil wir wollen ja auch Gelder oder wir wollen Bildungspolitik empirisch fundiert machen. Wir wollen steuern und da brauchen wir Hinweise, wie wir steuern können. Deshalb ist es zunächst mal super wichtig, dass wir Daten haben, um zu sehen, wie das System funktioniert. Und gerade PISA ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Das liefert uns ja Erkenntnisse, welche Gruppen von Schülerinnen und Schüler, also seien es welche, die zu Hause zum Beispiel kein Deutsch sprechen oder sind es welche, die aus bildungsferneren Elternhäusern kommen, sind es welche, die in bestimmten Regionen leben, die nicht so gut abschneiden und dann muss Bildungspolitik, das wäre das Ideal, eigentlich entscheiden, ja, ich gehe nicht mit der Gießkanne wiederum vor, sondern ich gieße an bestimmten Stellen ganz intensiv.
So der laienhafte Eindruck ist aber, dass die Schülerinnen und Schüler anhaltend schlecht sind im europäischen Vergleich bei den PISA-Tests zum Beispiel. Ist das nur ein laienhafter Eindruck oder passiert da wirklich was? Führen die Tests auch dazu, dass es besser wird?
Es gibt ja viele PISA-Schocks, die ja durchaus immerhin dazu führen, dass man über Bildung wieder diskutiert, dass man wieder sagt, ach du je, jetzt haben die deutschen Schüler wieder im internationalen Vergleich nicht so gut abgeschnitten oder sind nach wie vor auf den unteren oder mittleren Plätzen. Also insofern bewirken die, was die mediale Aufmerksamkeit angeht, zunächst mal durchaus etwas. Die Frage ist ja bei der Bildungspolitik immer auch, man sagt, es sind viele Sonntagsreden, jeder sagt, man muss mehr in Bildung investieren. Was tut sich denn tatsächlich wirklich? Und da wissen wir, dass auch wenn wir jetzt zum Beispiel Forschung machen und mit den PISA-Daten arbeiten dürfen, dass wir schon die ein oder andere Hinweise der Politik geben können als Forschende, was aufgrund der PISA-Daten besonders gut funktioniert hat und was nicht so gut funktioniert hat.
Ich habe noch so einen laienhaften Eindruck. Die Testlandschaft in der Schule sieht für mich ziemlich unübersichtlich aus. Ich habe ja gerade schon ein paar Tests genannt, die da an der Tagesordnung sind. Wäre es nicht eigentlich sinnvoll, da systematisch vorzugehen, auch koordiniert, also von der Kita über die Grundschule bis zur weiterführenden Schule, dass eigentlich klar ist, wann was passiert und wie die Sachen auch aufeinander bezogen sind?
Absolut. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den Sie da anschneiden. Wir haben ja zum einen mehr so Silos, dass man sagt, in der Kita finden Tests statt, in der Grundschule finden Tests statt, dann in der Sekundarschule finden wieder Tests statt. Dann gibt es einmal diese internationalen Vergleichsstudien, dann gibt es noch Forscher, die wollen und Forscherinnen, die wollen was ganz Spezifisches, die gehen dann wieder in die Schulen und testen wieder. Dann gibt es Testdaten wie die Vera-Daten, die zum Beispiel gar nicht flächendeckend in Deutschland verfügbar sind, dann müssen wir Forschenden wieder in den Schulen anfragen und deshalb spricht man ja schon auch von einer Testeritis. Also Schulen sagen nicht schon wieder. Deshalb wäre es gut, wir hätten ein System, was tatsächlich auch ermöglicht, Tests aufeinander zu beziehen und Tests für alle zugänglich zu machen. Das Schlagwort, was da in Deutschland derzeit diskutiert wird, was auch im Koalitionsvertrag der jetzigen Bundesregierung drinsteht, sind Bildungsverlaufsdaten beziehungsweise eine sogenannte Bildungsverlaufsstatistik zu haben. Das soll heißen, dass wir tatsächlich in der Lage sind, Verläufe auch nachzuzeichnen und dass nicht jeder wieder von vorne neu erhebt. Dieses Bildungsverlaufsregister ist angedacht, dass es in der Schule anfängt. Das ist ein Punkt, den ich tatsächlich suboptimal finde, weil Bildung eben nicht erst in der Schule anfängt, sondern eigentlich brauchen wir ein Bildungsverlaufsregister, was ganz früh anfängt, nämlich schon in den Familien. Familien ist der erste und wichtigste Bildungsort. Und was dann weiterhin geht über die Kita bis in die Schule und dann die unterschiedlichen Schulformen hinaus. Also Bildungsdaten sind wichtig. Wir sollten die miteinander verbinden können, damit wir auch Übergänge beobachten können und idealerweise auch wissen, wann gelingt ein Übergang besonders gut.
Dann hätten vielleicht die Lehrerinnen und Lehrer der Gräfenau-Schule in Ludwigshafen schon gewusst, dass von ihren 40 Kindern einige nicht gut die deutsche Sprache beherrschen. Die mussten dann die erste Klasse wiederholen, weil die Fähigkeiten nicht ausreichten. Das hätte man wahrscheinlich in der Kita schon berichten können.
Absolut. Und ich würde sagen, das hätte man nicht nur am Ende der Kita-Zeit berichten können, sondern das hätte man am Anfang der Kita-Zeit schon berichten können. Wir alle wissen, Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Und deshalb, wenn wir schon sehr früh in der Kita feststellen, ein Kind hat tatsächlich bestimmte Sprachschwierigkeiten oder hat noch nicht den Sprachstand wie andere Kinder, dann sollten wir auch in der Kita schon Maßnahmen ergreifen, um die Kinder so vorzubereiten, dass sie am Ende der Kita-Zeit genauso wie andere Kinder in der Lage sind, den Übergang in die Grundschule gut zu schaffen. Und deshalb ist es auch vor dem Hintergrund von Chancengleichheit, die wir ja sehr, sehr hoch halten in der deutschen Bildungslandschaft, total wichtig, dass wir auch diese Kinder identifizieren können, sage ich mal, und dass wir dann sie unterstützen können, damit sie ihre Sprachschwierigkeiten oder ihre Sprachrückstände, die es ja teilweise sind, oder man kann auch ganz neutral sagen, die Sprachungleichheiten, dass wir die wirklich ausbessern.
Zu Mozart, den wir heute als Genie ansehen, habe ich ja vorhin schon gesagt, dem hätte man wahrscheinlich ADHS in der heutigen Zeit diagnostiziert, weil er halt anders ist als andere Kinder möglicherweise. Es gibt eine ganze Reihe solcher Tests, die auch mit einem Fragezeichen von vielen versehen werden. Leserechtschreibschwäche, Dyskalkulie, eben ADHS, auch Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Führen so Tests nicht auch vielleicht zu einer Stigmatisierung, also dazu, dass Kinder als Sonderfall sozusagen ausgesondert werden und nicht mehr dann zu den Normalen gehören?
Ich würde nicht sagen, dass die Tests per se zu einer Stigmatisierung führen, sondern wie wir mit den umgehen und wie wir mit den Testergebnissen umgehen. Nehmen wir den Mozart wieder, der wäre vielleicht auch als hochbegabt diagnostiziert worden. Und wir wissen ja auch aus der hochbegabten Forschung, dass es total hilfreich ist, diese Erkenntnis zu haben oder Dyskalkulie oder Leserechtschreibschwäche, dass wir den Kindern helfen können. Die Frage ist dann, wie gehen wir mit einer besonderen Förderung dieser Kinder dann um? Wie gehen wir im Klassenkontext damit um, dass wir sagen, jedes Kind hat unterschiedliche Stärken und unterschiedliche Schwächen. Deshalb ist es der Umgang auch mit der Unterschiedlichkeit, der Umgang mit Diversität, wie ich tatsächlich mit Testergebnissen umgehe, ob ich sage, dieses Kind hat eine Schwäche oder ob ich sage, dieses Kind kann besonders gut jenes. Und dort fördere ich es. Wir wissen aus der Pädagogik, dass es gute Ansätze gibt, wie wir damit tatsächlich im Schulalltag auch leben können. Und am langen Ende kann es ja nicht sein, nur weil wir sagen, wir wollen Kinder nicht unterschiedlich behandeln, dass wir deshalb Probleme einfach nicht angehen und alle gleich behandeln und weiterhin mit der Gießkanne drüber gießen. Das führt nicht tatsächlich zu der Wirkung, die wir wirklich brauchen und die wir auch vor dem Hintergrund, dass wir ja auch knappe Ressourcen haben im Schulsystem, wo wir auch sagen müssen, und es ist eine ökonomische Perspektive, wo wird was besonders gut?
Es kommt drauf an, was man draus macht, nehme ich als Resümee mit. Katharina Spieß übers Testen im Bildungssystem in der Matinee. Probieren geht übers Studieren in SWR Kultur. Vielen Dank, Frau Spieß.
Ich danke Ihnen, Herr Biesler.